Wir sind für den Deutschen Podcastpreis in der Kategorie Beste Unterhaltung nominiert und freuen uns riesig darüber.
Und ihr könnt noch bis zum 20. Mai für uns abstimmen. Das geht ganz unkompliziert mit nur 2 Klicks unter www.deutscher-podcastpreis.de.
Den Link findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank für eure Unterstützung.
Das gewünschteste Wunschkind. Der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu Das gewünschteste Wunschkind, der Podcast mit Daniel Graf
und Katja Seide.
Ja, hallo ihr Lieben. Wir freuen uns, dass ihr auch heute wieder bei uns reinhört. Und auch in dieser Folge möchte ich euch, bevor wir beginnen, auf Folgendes hinweisen. Wir sprechen in dieser Folge über Fehlgeburten und den Tod von Kindern. Und wenn das für euch ein sensibles Thema ist, dann hört doch den Podcast sehr gerne mit einer vertrauten Person, mit der ihr die Folge dann auch unterbrechen könnt, um euch über das Gehörte zu unterhalten. Ja, der Verlust eines Kindes ist das Traurigste, was Eltern passieren kann. Und vielleicht habt ihr ja auch die vorherige Folge unseres Podcasts gehört. In der habe ich mit Katrin Bog über ihren Kinderwunschweg und den furchtbar schmerzhaften Verlust ihres kleinen Hendriks in der Schwangerschaft gesprochen. Dieses Gespräch hat bei mir noch sehr, sehr lange nachgehallt. Also wenn ihr die Folge verpasst habt, dann findet ihr sie im Archiv, hört gerne rein. Ja, Katrin hat auch erzählt, dass sie und ihr Mann die Fehlgeburt ganz, ganz unterschiedlich durchlitten haben und dass es für sie sehr schwierig war, dass ihr Mann den Tod ganz anders verarbeitet hat als sie. Und auch die Reaktion ihres Umfeldes haben sie teilweise sehr, sehr verletzt. Und daher möchten wir heute mit Therapeutin Marga Bilesch darüber sprechen, wie man es als Paar schafft, den Verlust eines gemeinsamen Kindes zu verarbeiten und wie man Paare mit diesem Schicksal unterstützen kann. Ja, herzlich willkommen, Marga. Wir freuen uns sehr, dass du heute da bist.
Ja, danke schön. Schön, dass ich hier sein darf.
Marga, auch du und dein Mann, ihr musstet die schmerzhafte Erfahrung machen, ein Kind zu verlieren. Mhm. Kann man die Gefühle irgendwie in Worte fassen, die einen in einer solchen Situation übermannen? Wie war das bei euch damals?
Ja, also wenn dein Kind stirbt, dann fühlt sich das so an, wie in ein tiefes Loch zu fallen. Und da kommen ganz viele Gefühle, tiefe Trauer, großer Schmerz, Schuldgefühle, Ohnmachtsgefühle. Und es war sehr, sehr schwer für meinen Mann und mich. Genau, unser drittes Kind ist gestorben. Genau, wir wussten, dass sie nicht gesund ist. Dass sie sterben wird, wussten wir nicht. Und wir haben uns von ihr im Kinderhospiz verabschiedet. Genau.
Du sagst, dass das Schwierigste am Trauerprozess ist, überhaupt zu begreifen, was passiert ist. Was hilft Eltern denn dabei, dieses Begreifen irgendwie zu schaffen?
Naja, Trauern ist ja ein Prozess. Und wenn man ein Kind verloren hat, egal wann, in der Schwangerschaft oder danach, kommt erstmal Schock. Also da steht man erstmal unter Schock, kann das gar nicht irgendwie fassen. Und muss irgendwie gucken, das irgendwie realisieren. Und zu trauern heißt, einen Trauerweg zu gehen. Und das wissen viele Eltern nicht. Also viele Eltern, die ein Kind verloren haben, ja, denen fällt es schwer, irgendwie ihre Gefühle einzuordnen, für sich Trauerrituale zu finden, ins Gespräch zu kommen. Ihr habt das ja eben schon mal gesagt, Männer und Frauen trauern verschieden, generell trauern Menschen verschieden. Und es ist ganz, ganz wichtig, wenn ein Kind stirbt, gehen viele Beziehungen auseinander, weil man sich irgendwie vielleicht falsch versteht oder missversteht oder den anderen in seiner Trauer nicht richtig verstehen kann, sich selbst nicht richtig verstehen. Zu trauern heißt ja, sich selber erstmal verstehen zu lernen und was da alles in einem vorgeht und dass das alles auch normal ist. Und das ist eine sehr, sehr herausfordernde Situation. Und das Erste ist erstmal, das Ganze zu realisieren, anzunehmen, zu merken, unser Kind ist wirklich tot. Also das ist, glaube ich, die größte Aufgabe. Und genau, dann gibt es verschiedene Trauerphasen. Manche sprechen auch von Traueraufgaben. Ich bin eher so, also ich finde es eigentlich ganz schön, aus verschiedenen Perspektiven auf das Thema Trauer zu schauen, weil nicht jeder kann sich mit allen möglichen oder mit den verschiedenen Trauermodellen identifizieren. Manchen hilft zu wissen, dass Trauern dass man da Phasen durchläuft. Das heißt ja auch, irgendwann hört es auf im besten Fall. Anderen hilft es, wenn ich was machen kann für meine Trauer, also Gefühle zulassen, über den Schmerz zu sprechen, Rituale zu entwickeln. Wenn ich aktiv etwas tun kann, kann ich gegen die Ohnmachtsgefühle irgendwie arbeiten. Genau. Und da kommt ganz viel und man muss sich erst zurechtfinden. Aber Trauern ist Liebe und das ist das Wichtigste. Und Trauern ist ganz, ganz wichtig, damit der Schmerz heilen kann. Ohne zu trauern kann Schmerz nicht heilen.
Okay. Ganz viele Paare beschäftigt ja die Frage, warum es nun ausgerechnet sie getroffen hat. Also ja. Sie fragen sich, ob sie etwas falsch gemacht haben. Katrin aus unserer letzten Folge zum Beispiel hatte während der Schwangerschaft großen Stress und sie hat sich natürlich im Nachhinein immer wieder gefragt, ob das vielleicht die Fehlgeburt verursacht hat. Und die Gedanken kreisen dann immer und immer wieder um dieses Thema, wie geht man denn am besten um, wenn einen das komplett verrückt macht?
Also diese Frage, habe ich etwas falsch gemacht, haben wir etwas falsch gemacht, die beschäftigt eigentlich alle Eltern. Es geht ja irgendwie einher mit Schuldgefühlen und wir sind vielleicht dran schuld, bin ich zu alt, hatte ich zu viel Stress, habe ich was Falsches gegessen, ist mein Körper nicht mehr in der Lage, ein gesundes Kind auf die Welt zu bringen. Und diese Fragen, die gehen einher ja mit diesen Schuldgefühlen und Schuldgefühle gehören einfach zum Trauerprozess dazu. Und Schuldgefühle kommen, die können zum einen super belastend und zermürbend sein und gehen richtig an die Substanz. Und gleichzeitig ist das eine Möglichkeit, um den Ohnmachtsgefühlen entgegenzuwirken, vielleicht auch Verantwortung für die Situation übernehmen zu wollen. Und Schuldgefühle, die halten auch so die Verbindung zum Kind. Ja, also wenn ein Kind stirbt, dann gerät ja die ganze Welt ins Schwanken oder es verändert sich ja alles. Und Schuldgefühle oder solche Gedanken, die halten auch so die Verbindung zum Kind. Mhm. Viele Trauernde denken ja auch, haben ja auch die große Sorge, dass sie ihr Kind vergessen könnten. Ja, und genau, da kann ich aber Eltern Mut machen, das wird nicht passieren.
Jetzt hast du gerade schon von der Ohnmacht gesprochen. Katrin erzählte uns, dass es für sie ein sehr quälender Gedanke war, dass die Welt sich einfach so weiterdreht. Mhm. Und für sie war das sozusagen mit dem schlimmen Gefühl der Ohnmacht verbunden. Mhm. Was hilft denn gegen das Gefühl, so ohnmächtig zu sein?
Also Ohnmachtsgefühle sind super, super schwer. Und die Welt dreht sich weiter. Und für alle anderen geht der Alltag stinkt normal weiter. Mhm. Für einen selbst ist aber die Welt stehen geblieben. Man muss irgendwie gucken, wie man sich darin dann wieder zurechtfindet. Was hilft ganz konkret? Dinge tun. Also Ohnmachtsgefühle gegenüber steht ja, also ich habe keine Kontrolle, also Dinge zu tun, die ich kontrollieren kann. Ja, am Anfang helfen da so ganz einfache Dinge. Aufräumen, da sehe ich, da kann ich etwas machen zum Beispiel. Aber auch für meine Trauersorgen, für mich sorgen, Trauerrituale angehen und so weiter und so fort. Also etwas aktiv dagegen tun, was ich kontrollieren kann. Erinnerungsrituale schaffen, sowas.
Jetzt hast du ja vorhin schon erwähnt, dass Trauer in Phasen verläuft. Kannst du uns bei dem Modell, wo du sagst, da habe ich mich jetzt am nächsten gefühlt, mal beschreiben, was das für Phasen sind und was auch den trauernden Eltern in dieser Phase am besten jeweils hilft?
Jetzt kommt Werbung.
Katja, ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber ich finde die Auswahl an Hautcremes in Drogerien echt überfordernd. Kennst du das? Du stehst vor dem Regal und liest erstmal minutenlang alle Infos auf jeder Tube durch, damit nicht die falschen Inhaltsstoffe drin sind. Und die Hälfte der chemischen Zutaten kennst du ja auch sowieso nicht.
Ja, super nervig. Und am Ende nimmst du dann wieder ein und dieselbe Creme, die du schon seit 10 Jahren benutzt, nur weil sie irgendwie gegen dein trockenes Hautgefühl hilft. Aber du hast doch jetzt bestimmt einen Tipp für mich, was ich stattdessen nehmen kann.
Ja, den habe ich tatsächlich. Ich empfehle immer gern die Physiogel Calming Relief AI Creme, denn die ist optimal für die Basisfeuchtigkeitspflege geeignet, vor allem bei irritierter, gereizter und juckender Haut. Die kannst du sogar benutzen, wenn deine Haut Neurodermitis anfällig ist.
Oh, okay, spannend. Und was ist bei Physiogel anders als bei normalen Hautcremes, die man jetzt in der Drogerie bekommt oder auch online?
Also erstmal steht Physiogel für hochwertige Pflegeprodukte, die die Haut Barriere stärken und dabei auf potenziell reizende Inhaltsstoffe verzichten. Du hast also zum Beispiel keine Duftstoffe, Silikone oder Paraffine drin. Und das Besondere an deren Biomimetic-Technologie, die ahmt die natürliche Struktur der Haut nach und sorgt so für eine starke Hautbarriere.
Okay, klingt super. Aber für Babys ist es nicht geeignet, oder?
Doch, doch, auf jeden Fall, denn die sensible Haut von Babys und Kindern kann ja für Eltern eine echte Herausforderung sein. Aber Physiogel kommt ganz ohne potenziell reizende Inhaltsstoffe aus, ist kortisonfrei und tut deshalb auch der Babyhaut gut. Du kannst sie sogar bei Windeldermatitis benutzen.
Ah, sehr gut. Gerade bei sowas will man ja auch ein Produkt, dem man wirklich vertraut.
Ja, total. Bei Physiogel kannst du dir sicher sein, da ist dermatologische Qualität dahinter. Die machen das seit über 30 Jahren klinisch fundiert.
Ja, besser geht's ja gar nicht. Und wie können unsere HörerInnen die Creme testen?
Das geht ganz einfach. Überzeugt euch selbst von der Physiogel Calming Relief AI Creme und fordert jetzt eine Gratisprobe an. Alle Infos dazu findet ihr in den Shownotes.
Also, wie vorhin schon mal gesagt, Eltern identifizieren sich mit verschiedenen Modellen. Deswegen, manche mögen die Trauerphasen, weil sie denken, das ist endlich, irgendwann hört es auf. Mhm. Andere wollen aktiv werden, können sich mit den Traueraufgaben identifizieren. Und andere wollen einfach verstehen. Es gibt auch ein wunderschönes Modell von Chris Paul. Das heißt das Kaleidoskop des Trauerns. Und genau, ich würde einfach mal so generell sagen, also am Anfang ist die Ohnmacht und die Hilflosigkeit und Schock. Mhm. Und irgendwann geht es darum, die Gefühle zuzulassen, den Schmerz zuzulassen. Und zu trauern heißt, alle Gefühle dürfen sein. Also trauern ist nicht nur total dunkel und schwer, sondern kann sich auch gut anfühlen oder schön anfühlen, weil bei Trauer steht so ganz viel nebeneinander. Also natürlich der Schmerz, die Traurigkeit, die Ohnmacht, die Schuldgefühle, aber auch die Dankbarkeit, die Liebe. Mhm. Ja, und dann gibt es auch immer diese traurig-schönen Momente. Also wenn man zum Beispiel zu dem Kind irgendwie einen Luftballon in den Himmel steigen lässt oder. Das ist so gleichzeitig. Also man ist tief traurig, aber der Moment fühlt sich dann auch schön an. Genau, die Gefühle zulassen, das ist das Wichtigste. Und das machen nicht alle Eltern. Und zu trauern heißt wirklich, durch den Schmerz durchzugehen und für seinen Schmerz zu sorgen. Und das kann man ganz konkret, wenn man mit anderen darüber spricht. Da das Thema aber ein Tabuthema ist, jetzt vielleicht nicht mehr so extrem wie noch vor ein paar Jahren, fällt es der Gesellschaft super schwer.
Total.
Das ist super verletzend zum Teil, auch weil da so eine große, also so eine Stille ist. Also Trauernde werden auch so, also werden so alleine gelassen und man erlebt selbst irgendwie das Schlimmste, was einem widerfahren kann, und dann ist da keiner.
Mhm.
Und genau. Und gleichzeitig möchte ich da aber auch so ein bisschen für die anderen einstehen. Die sind hilflos, überfordert, die wissen nicht, was sie sagen sollen.
Mhm.
Und manche Menschen neigen halt dann dazu, lieber nichts zu sagen. Genau. Und um den Bogen wieder zu den trauernden Eltern zu spannen. Also trauernde Eltern können für sich ganz konkret darüber sprechen, sich vertrauten Menschen oder Menschen, denen sie vertrauen, da zu öffnen. Also es braucht Menschen, die das auch mittragen und halten können. Und dann halt Trauerrituale. Viele basteln irgendwelche Kerzen, bemalen Steine. Man kann ein Trauertagebuch führen. Man kann eine Erinnerungskiste erstellen. Manche haben auch Erinnerungsschmuckstücke oder Tätowierung oder. Da darf jeder so gucken, was einem gut tut. Und zu trauern heißt wirklich Erinnerungsstücke anzuschauen, vielleicht auch der tägliche Gang zum Friedhof. Wenn man das nicht fühlt, muss man auch nicht immer zum Friedhof gehen. Es kann auch ein anderer schöner Platz sein. Es geht darum, sich einen Ort für sich zu finden, wo man sich seinem Kind nahe fühlt. Und es kann auch hier ganz tief im Herzen sein oder wie gesagt über eine Tätowierung oder. Genau, und das heißt zu trauern, also die Gefühle zuzulassen, dann Trauerrituale zu finden, zu fühlen, und irgendwann kommt der Punkt, dann sieht man wieder das ganz kleine Licht hinten am Ende des Tunnels und dann kann man ganz vorsichtig wieder nach vorne gucken. Aber in diesem Kontext haben Eltern manchmal Schuldgefühle, darf ich das jetzt, ist das okay, also ihrem Kind gegenüber, ja. Mhm. Darf ich wieder glücklich sein? Und da möchte ich Eltern immer gerne bestärken. Das Kind hätte sich, glaube ich, gewünscht, dass die Eltern auch wieder glücklich werden. Und ja. Genau. Und ja, irgendwann geht es darum, die Zukunft neu zu gestalten. Genau. Das kann man, also manche machen das so, die verändern dann was in der Wohnung oder nehmen irgendwie ein neues Hobby wieder auf. Keine Ahnung. Also es verändert sich was. Mhm. Man verändert sich ja selber.
Mhm.
Genau.
Wir hatten ja gerade schon anklingen lassen, dass Paare häufig sehr unterschiedlich mit der Trauer umgehen. Und du sagtest, dass sich häufig die auch trennen. Also mhm. Und die meisten Verletzungen entstehen aus der Unwissenheit und Unachtsamkeit. Und es ist wahrscheinlich hilfreich zu verstehen, dass der Partner oder die Partnerin auf eine andere Art und Weise trauert. Inwieweit unterscheidet sich denn die Art und Weise des Trauerns?
Also, Männer und Frauen trauern verschieden, aber generell alle Menschen. Das möchte ich nochmal betonen. Und es ist so, die meisten Frauen, nicht alle, haben in ihrer Kindheit gelernt, über ihre Gefühle zu sprechen und die können sich mehr mitteilen.
Mhm.
Die rufen vielleicht eine Freundin an oder sonst wen, aber die können über den Schmerz und über die Gefühle sprechen. Bei Männern ist das manchmal so, dass denen dafür Worte fehlen. Mhm. Oder wir wissen ja, früher haben viele, wurde vielen kleinen Jungen einfach eingetrichtert. Jungs kennen keinen Schmerz und über Gefühle darf nicht gesprochen werden und so weiter und so fort. Und mhm. dann erlebt man als erwachsener Mann so eine Situation und dann fehlen einem natürlich Strategien,
mhm.
Worte und alleine ein Ausdruck für Gefühle, alleine was fühle ich da vielleicht sogar. Und eine typisch männliche Strategie, ohne da eine Schublade aufzumachen, manche Frauen nutzen auch die Strategie, ist relativ schnell wieder arbeiten zu gehen.
Mhm.
Und auch das ist etwas, um der Ohnmacht entgegenzuwirken. Ja,
mhm.
Also ich kann etwas kontrollieren.
Mhm.
Und das hilft aus diesen Ohnmachtsgefühlen raus. Und das, also diese Situation führt ganz häufig zu Missverständnissen. Und zwar in diesem Kontext, trauert er überhaupt?
Ja.
Er geht zu schnell wieder seinen Aufgaben nach und ist ihm das überhaupt wichtig oder.
Mhm.
Und das ist genau der erste Stolperstein auf so einem Trauerweg, genau, dass dieses Missverständnis entsteht. Und ich möchte der Eltern wirklich empfehlen oder sie bestärken, guckt genau hin, geht ins Gespräch und es gibt immer eine Person in einer Paarbeziehung, der fällt es ein bisschen schwieriger, über Bedürfnisse und Gefühle zu sprechen, generell zu sprechen, den ersten Schritt zu machen. Wenn man trauert, ist man ja auch so sprachlos. Also
mhm.
das ist ja, und genau, um in der Verbindung zu bleiben, um dieses tiefergehende Verständnis auch füreinander zu entwickeln, ist es wichtig, da wohlwollend auf den anderen zu schauen und die Person, der es ein bisschen leichter fällt, dass die der anderen Person die Hand reicht. Also da vielleicht das Gespräch sucht und genau, dass das so die andere Person unterstützt in dem Kontext. Genau, wenn Paare nicht sprechen, dann also gar nicht über den Verlust, dann ist das etwas, dann geht's irgendwie, dann entfernt man sich voneinander, mhm. weil jeder mit seinem Schmerz dann alleine ist.
Mhm.
Und das führt zu dem Gefühl, ich fühle mich alleine und ich bin einsam, ich fühle mich alleingelassen. Und wenn ich dieses Gefühl in meiner Paarbeziehung habe und das schon mal so ein großer, das ist ja eigentlich ein sehr, sehr großer Stolperstein, wenn der damit auf dem Weg liegt, dann ist das etwas, wo Paare immer wieder drüber stolpern werden und natürlich, wo dann so auch andere Situationen viel schneller eskalieren oder viel mehr auf die Goldwaage gelegt werden. Also ist ganz wichtig, dass Paare das zusammen aufarbeiten.
Also es ist ganz wichtig, quasi ins Gespräch zu kommen und auch mhm. den anderen ja zu sensibilisieren dafür, dass es ganz unterschiedliche Arten der Trauerverarbeitung mhm. gibt. Also wir erwarten ja immer häufig, dass unser Partner, unsere Partnerin weiß, wie wir uns fühlen und entsprechend darauf eingehen kann und wird. Aber hier ist es ganz besonders, ja, ganz besonders wichtig, ins Gespräch zu kommen und sich auch zu öffnen. Und ja, in so Stresssituationen schaltet unser Gehirn ja häufig dann in den Flucht- oder Überlebensmodus. Und dann kann ich mir schon vorstellen, dass es für Paare schwierig ist, tatsächlich miteinander zu sprechen und sich nicht zurückzuziehen. Das ist, glaube ich, wahrscheinlich eine Reaktion, die ganz, ganz häufig vorkommt, oder?
Es ist ein absoluter Ausnahmezustand, also wirklich. Und das kann man mit nichts vergleichen, finde ich.
Definitiv,
genau.
Ja.
Und jeder Mensch erlebt es aber auch anders. Ja, das ist auch nochmal wichtig zu sagen. Genau, aber es ist ein absoluter Ausnahmezustand. Und beide, also im besten Fall, wollten beide Elternteile ein Kind. Beide haben sich also darauf vorbereitet und beide haben ein Kind verloren. Aber die Männer, die rutschen manchmal so aus dem Fokus. Die Frauen kriegen häufig mehr Unterstützung und werden mehr versorgt. Und die Männer, die fallen so ein bisschen raus. Mhm. Genau. Aber beide haben ihr Kind verloren und beide müssen gesehen werden. Und aber das Wichtigste ist, dass sich das Paar gut im Blick hat. Und ich finde auch immer, wenn jeder für sich sorgt, also wenn jeder für seine Trauergefühle sorgt und für seine Ohnmachtsgefühle, für seine Dünnhäutigkeit, die ja in dem Kontext auch mit auftritt, dann ist beiden geholfen. Und wenn man dann immer wieder auch zusammenfindet, ist es ganz wertvoll. Und zusammen zu trauern heißt nicht, dass man den ganzen Weg zusammen geht. Also man trifft sich immer mal. Mhm. Aber jeder Mensch muss seinen eigenen Trauerweg gehen. Mhm. Das kann der andere oder die andere auch nicht abnehmen. Also man trifft sich eigentlich nicht so oft. Ja, und deswegen auf dem gemeinsamen Weg. Und deswegen ist es wichtig, im Gespräch zu bleiben, weil jeder seine Strategien nutzt. Und wenn man das dem anderen erlaubt, ist das das Wertvollste, was man für seine Paarbeziehung machen kann.
Also im Blick behalten, dass die Wege sich immer mal wieder kreuzen und nicht dauerhaft voneinander entfernen.
Ja. Und dass jeder anders trauert und auf andere Strategien zurückgreift. Ich war zum Beispiel 4 Monate zu Hause. Ich konnte mir das überhaupt nicht vorstellen, irgendwo hinzugehen. Also außer ich habe meine Kinder von der Schule abgeholt, aber mir war das alles zu viel, die Blicke, und ich wollte einfach meine Ruhe. Mein Mann ist relativ schnell wieder auf Arbeit gegangen und er war unwahrscheinlich sauer oder wütend, man ist ja auch so wütend in der Trauer, dass er hat zwar viel Anteilnahme gekriegt, aber er musste auch relativ schnell wieder funktionieren.
Ja.
Und genau, wir haben unterschiedlich da einfach unterschiedliche Strategien genutzt. Genau.
Und wo habt ihr euch getroffen? Also
zum Beispiel sind wir eine ganze Zeit jeden Abend zusammen auf den Friedhof gegangen. Und dann gab es eine Phase, da ist jeder für sich gegangen. Und jetzt gehen wir wieder zusammen. Und genau, bei solchen Dingen.
Okay, interessant.
Oder wenn man Erinnerungskisten bastelt oder an einen besonderen Ort fährt. Wir sind ganz oft im Kinderhospiz mit unseren Kindern. Und haben da auch unsere Trauerkultur.
Okay.
Genau. Und irgendwann wird aus diesem tiefen Schmerz ganz, 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 ganz tiefe Liebe. Und Trauer verändert sich, wenn man seinen Weg gegangen ist.
Mhm.
Und das hätte ich auch nie gedacht. Aber man kann, das Leben kann auch wieder schön sein.
Das ist, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Botschaft.
Ja.
Das
stimmt. Jetzt entwickelt sich Trauerverhalten aber manchmal auch ungünstig. Was passiert denn da?
Ja, also Trauer kann sich ungesund entwickeln, wenn man nicht trauert und den Schmerz nicht zulässt, es wegdrückt, was ja viele Menschen machen, um halt das nicht zu fühlen. Und genau, je mehr weggedrückt wird, irgendwann kommt das wieder und klopft an und möchte gesehen werden. Und wenn ich den Schmerz wegdrücke, das finde ich auch mal ganz entscheidend, dann verlieren auch die ganzen anderen Gefühle ihren Platz, auch die schönen Gefühle. Und genau, Trauer kann sich ungesund entwickeln und in Alkoholsucht und so weiter münden. Genau.
Wenn Paare ein Kind verloren haben, dann ist es ja ganz häufig so, dass plötzlich wieder ein ganz sehnlicher Wunsch nach noch einem Baby da ist. Das kann und soll natürlich nicht das verlorene Kind ersetzen. Aber häufig ist eben der Kinderwunsch dann nicht erfüllt. Also wenn ich 3 Kinder haben möchte und 1 verliere, dann wollte ich eben 3 Kinder haben. Und mein Kinderwunsch besteht noch. Und Katrin aus unserer letzten Folge zum Beispiel, die wollte unbedingt ganz, ganz schnell wieder schwanger werden.
Mhm.
Das war sofort wahrscheinlich auch eine Verarbeitungsstrategie, zu sagen, okay, da komme ich aus der Ohnmacht raus, da kann ich etwas tun. Und sie sagt auch, es hat ihr tatsächlich bei der Verarbeitung geholfen, aber rückblickend hat sie auch festgestellt, dass das nicht der beste Weg war, denn sie sagt, es hätte eigentlich Zeit gebraucht, Zeit, um den Tod ihres kleinen Hendriks zu verarbeiten, denn sie hat dann Verlustängste entwickelt in der nächsten Schwangerschaft. Damals aber als allererstes hat sie doch das Gefühl gehabt, dass es ihr helfen würde. Was rätst du denn Eltern in Bezug auf Folgeschwangerschaften?
Also raten möchte ich da nichts. Das ist eine ganz individuelle und persönliche Entscheidung. Und hier sollen Eltern schauen, wie ihr Weg ist. Und gleichzeitig, du hast es gerade sehr schön gesagt, genau, viele Eltern möchten relativ schnell es nochmal probieren und sich und bekommen ein weiteres Kind. Aber wenn man seinen Trauerweg nicht gegangen ist und den ersten Verlust nicht verarbeitet hat, dann ist das schwierig, weil zum Beispiel diese Ängste entstehen. Aber diese Ängste sind auch bei anderen da, wenn man ein Kind verloren hat. Ich glaube, ein bisschen Verlustangst bleibt immer.
Ja, das denke ich auch.
Und auch das projiziert man ja auch auf die älteren Kinder und so weiter. Und es wäre schon gut, wenn man erst wirklich seinen Trauerweg geht und es verarbeitet und sich dann für ein weiteres Kind öffnet, auch im Kontext Bindung. Weil ich habe von vielen Eltern gehört, ja, jetzt bin ich wieder schwanger und so eine Regenbogenschwangerschaft ist krass, die ist mit vielen Ängsten verbunden und die braucht gute Begleitung von Hebammen, vielleicht auch psychologische Begleitung oder von einer Doula. Und aber ich habe von vielen gehört, ja, ich habe mich gar nicht so richtig eingelassen auf die Schwangerschaft, weil ich wieder Angst hatte, dass wieder etwas passiert. Und aus diesem Grund wäre es gut, wenn man erst so etwas verarbeitet, aufarbeitet.
Ja, klar. Also die Bindung, auch die vorgeburtliche Bindung ist ja ziemlich wichtig. Jetzt gibt es in Familien, die ein Kind verlieren, ja häufig auch Geschwister. Und die müssen die Eltern ja dann begleiten, obwohl die Eltern selber trauern und es ihnen selber nicht gut geht.
Ja.
Aber wie schafft man das und was brauchen Kinder denn beim Verlust einer Schwester oder eines Bruders?
Also ich hatte ja auch schon zwei große Kinder, ein Teenager und meine zweite Tochter war ein bisschen jünger, also aber auch 9. Und Kinder brauchen in dem Kontext sehr, sehr gute Begleitung, weil auch für die Kinder eine Welt zusammenbricht. Immer abhängig vom Alter, aber auch sehr kleine Kinder, also unter 3 Jahren, spüren schon, dass sich etwas verändert. Mama und Papa sind auf einmal anders, sprechen vielleicht nicht mehr. Die nehmen die Trauergefühle wahr. Und je nach Alter, also wie gesagt, für Kinder bricht auch eine Welt zusammen und auch jedes Kind trauert verschieden. Bei Kindertrauer ist es nochmal, die gestaltet sich nochmal anders. Kindertrauer kommt in Wellen. Also Kinder sind nicht den ganzen Tag tief traurig, das könnten die nicht aushalten. Das kommt so in Wellen und es wechselt sich ab zwischen, ich bin total traurig, dann bin ich fröhlich und dann bin ich wütend, dann bin ich wieder traurig und fröhlich. Und das ist auch gut so. Ja, und das Wichtigste ist, Worte über den Verlust, mit Kindern darüber zu sprechen, kindgerecht, altersentsprechend und als Familie zu trauern, Leuchtturm zu sein. Wir Erwachsenen sind in dem Kontext der Leuchtturm, der Trauerleuchtturm, so würde ich es jetzt mal sagen, oder die Trauerbegleiter für unsere Kinder. Und wir wissen ja alle, bei Wut und so brauchen Kinder Begleitung und das ist auch beim Thema Trauer so. Kinder erleben die Trauer auch heftig, je nach Alter. Aber so, meine mittlere war ja 7 oder 8. Und die hat es richtig heftig erlebt. Meine größere Tochter, die hat gar keine Worte gefunden, hat es auch richtig heftig erlebt. Die einen Kinder weinen, die anderen weinen nicht. Und Kinder zu begleiten heißt, als Familie zu trauern, Trauerrituale zu entwickeln. Also zum Beispiel, wie vorhin schon mal angesprochen, diese Trauerkisten, wo dann so Erinnerungsstücke drin liegen, wo jeder reingucken kann, wenn er möchte. Man muss aber auch nicht reingucken, wenn man nicht möchte. Man kann ein Trauertagebuch führen. Kinder, die noch nicht schreiben können, können da auch reinmalen. Es geht darum, sich einen Ausdruck zu finden, einen Ausdruck für seine Gefühle. Und damit Kinder sich in der Trauer besser verstehen, die haben auch die Ohnmachtsgefühle, erleben ihre Eltern auf einmal völlig anders. Dafür braucht es Strategien. Es gibt auch wunderschöne Kinderbücher, zum Beispiel von Eise Bosse, Weil du mir so fehlst, ein ganz, ganz schönes Buch beim Thema Trauer und Begleitung. Und alle Gefühle dürfen sein. Und es ist wichtig, dass man mit Kindern nicht sagt, deine Schwester oder dein Bruder ist eingeschlafen, weil Kinder dann schlafen, wenn sie selber schlafen gehen, mit Angst verbinden. Mhm. Also jemand, der stirbt, da hat das Herz aufgehört zu schlagen. Ja. Also da sollte man gut drauf achten und sich Zeit geben und begleiten. Genau. Die Gefühle verbal begleiten, aber auch zusammen aushalten, zusammen tragen, zusammen sein und aber auch Kindern erlauben, dass jeder so seinen Weg finden darf. Und für Kinder ist das manchmal so, wenn es keine Worte gibt und das Thema Tod geschwiegen wird, dann haben Kinder eigene Erklärungsmuster. Und wenn die keine Antworten bekommen, dann suchen die sich Antworten. Mhm. Und unter Umständen kann es dazu führen, dass sich Schuldgefühle entwickeln. Mhm. Also aus ganz simplen, kleinen Situationen heraus. Genau. Und deswegen gute Begleitung.
Ja, also tatsächlich habe ich mal gelesen, dass Geschwister, also größere Geschwister von Kindern, die am plötzlichen Kindstod gestorben sind, die häufig denken, sie sind schuld, weil sie sich das Baby weggewünscht haben und so. Das ist eine ganz krasse Sache. Also da muss man
oder weil sie das Spielzeug nicht teilen wollten. Mhm. Genau, das ist ganz, ganz wichtig. Und dass man dann den Kindern auch vermittelt, du hast nichts falsch gemacht. Und wenn man aber nicht mit den Kindern darüber spricht, kann man als Erwachsener nicht wissen, dass solche Gedanken aufkommen. Deswegen ist es ganz wichtig, da in Kontakt gehen, in Beziehung gehen, ins Gespräch gehen und Trauerbegleiter zu sein. Mhm. Bei Jugendlichen ist es manchmal so, die verarbeiten ihre Gefühle durch laute Musik. In der Pubertät ist es anders, ja, mit dem Gefühlen, wie ich einen Zugang zu meinen Gefühlen finde. Und auch das ist eine Strategie. Und Jugendliche gehen eher so in Kontakt mit ihren Freunden. Aber viele von denen sind mit dem Thema überfordert, die können damit nichts anfangen. Und bei Jugendlichen ist es manchmal so, dass die auch mit dem Thema sehr alleine sind. Mhm. Genau.
Genau, du hast ja vorhin schon gesagt, in der Gesellschaft ist einfach der Tod eines Kindes immer noch, ja, wirklich fast ein Tabuthema. Ja. Es ist schon ein bisschen geöffneter, aber es ist tatsächlich so, dass das Umfeld schon Schwierigkeiten hat, diesen Prozess zu begleiten. Und
wie ernüchternd.
Ja, es liegt, glaube ich, auch daran, dass da eine total große Unsicherheit besteht. Ne? Also ich glaube, es fällt vielen Leuten schwer, zu entscheiden, wie sie mit den Betroffenen umgehen sollen. Ne? Also man will ja auf gar keinen Fall irgendetwas Falsches sagen und schweigt dann unter Umständen wieder. Was aber wahrscheinlich für diejenigen dann auch schwierig ist. Oder aber man drückt sich ungeschickt aus, um irgendetwas zu sagen. Ich würde gerne zum Ende unserer heutigen Folge von dir wissen, wie geht man einerseits als betroffene Eltern damit um, wenn ich auf Schweigen oder große Ungeschicklichkeit treffe? Spreche ich das an? Ignoriere ich das? Und vielleicht hast du auch noch ein paar Tipps für das Umfeld, wenn mir das in meinem Freundeskreis, in meiner Familie, im Bekanntenkreis passiert. Wie gehe ich denn gut mit so einer Situation um? Wie kann ich denn die Familien tatsächlich richtig gut unterstützen an der Stelle?
Also Eltern möchte ich dahingehend bestärken, dass die auf sich gucken sollen. Was brauchen wir jetzt gerade im Moment? Und wenn die merken, das ist so eine blöde Situation, das ist super ernüchternd. Übrigens kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen, bin ich jetzt bereit, auf die anderen zuzugehen? Oder halte ich das jetzt so aus und warte, ob die auf mich zukommen? Beziehungsweise kann ich die Situation auch so annehmen, dass es jetzt halt so ist, wie es ist? Und da sollen alle Eltern auf sich schauen, was die brauchen. Also da gibt es kein Geheimrezept oder Patent drauf oder ihr wisst schon. Das ist das Wichtigste. Also generell, Eltern sollen im Trauerprozess immer gucken, was brauchen wir, was tut uns gut. Und für Außenstehende empfiehlt es sich, klar, es gibt falsche Worte. Und das ist ganz klar, es war doch noch kein richtiges Kind. Ach, ihr habt doch schon Kinder und erfreut euch an denen. Oder, ach, das Kind war schon 3 Jahre, das ist viel schlimmer oder. Also diese ganzen Klassiker, das ist super verletzend. Und das spricht zum einen den Eltern ihre Gefühle ab. Und man fühlt sich dann, glaube ich, auch nicht richtig ernst genommen. Und das sind absolute No-Gos. Das möchte ich jetzt auch so ganz plakativ sagen. Das tut richtig weh. Und auch wenn man schon Kinder hat, es ist trotzdem tief traurig, wenn dein Kind stirbt. Ja. Und was man sagen kann, mich überfordert die Situation jetzt auch, ich möchte aber für euch da sein, wie kann ich euch unterstützen? Und das aber nicht nur anzubieten, sondern konkret zu werden. Kann ich euch vielleicht irgendwie was vorbeibringen, mal für euch einkaufen gehen oder wollen wir eine Runde zum Friedhof laufen? Also wirklich konkret werden. Mhm. Nicht nur es zu sagen, weil dann müssen die trauernden Eltern ja auch wieder auf die anderen zugehen. Und wenn es denen aber unter Umständen sehr, sehr schlecht geht, hat man dafür die Kraft nicht.
Mhm.
Ja, und man kann wirklich von sich sprechen, mir fehlen die Worte, ich weiß nicht, was ich sagen soll, aber ich möchte für euch da sein. So. Und das tut Eltern gut. Und das nimmt man auch besonders gut auf in so einer Situation. Das bleibt auch in Erinnerung. Uns braucht doch nicht immer viele Worte. Man kann auch zusammen schweigen oder zusammen einfach heulen oder auch einfach nur zusammen laufen. Es braucht nicht immer ellenlange Texte, einfach da sein.
Mhm.
Genau. Aber es gibt halt, wie gesagt, auch diese richtigen Fettnäpfchen, die man nicht sagen sollte.
Mhm.
Das, was ich eben schon mal gesagt habe. Das ist tief verletzend.
Genau. Und wenn ihr mehr darüber wissen wollt, Marga, du hast ja auch ein Buch geschrieben.
Mhm.
Schaut doch gerne mal rein. Da findet ihr ganz, ganz viele Informationen als Betroffene oder auch als Person aus dem Umfeld, die Eltern vielleicht unterstützen möchte. Es heißt Nur zu Besuch und ist im Humboldt Verlag erschienen. Und in deinem Buch, Marga, schreibst du ganz ausführlich darüber, vor allem, wie man als Eltern mit diesem unfassbar traurigen Verlust, wie man es schafft, den ansatzweise zu bewältigen, die Gefühle zu verarbeiten. Wir verlinken euch das Buch natürlich auch wieder in den Shownotes, auch das Buch, was du eben für die Kinder angesprochen hast, damit ihr euch das Ganze in Ruhe angucken könnt. Liebe Marga, ganz, ganz lieb Dank, dass du heute über dieses sehr, sehr emotionale und auch interessante Thema mit uns gesprochen hast. Vielen Dank.
Ja, danke, dass ich hier sein durfte.
Ja, ihr Lieben, und wir hören uns, wenn ihr mögt, in 14 Tagen wieder und bis dahin macht's gut und bleibt uns gewogen. Wir sagen für heute Tschüss.
Tschüss.
Das war der Podcast vom gewünschtesten Wunschkind.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.